Herzlich willkommen bei Frauenquelle und im heutigen Podcast mit dem spannenden Thema: Wieso brauche ich eine Hebamme? Und was hat sich in den letzten Jahren gerade im Berufsfeld der Hebammen verändert? Spontan Rede und Antwort steht mir heute Svetlana. Erfahrene Vor- und Nachsorgehebamme aus Russland. Aber das soll sie kurz selbst erzählen, wer sie ist und was sie macht. Deswegen aber auch ein herzliches Hallo und herzlich willkommen, liebe Svetlana. Schön, dass du da bist und dich meinen Fragen stellst. Und stell dich bitte mal vor, mit was du machst, warum du es machst und seit wann du das auch machst.
Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie herzlich mit Hebammengrüßen und würde ganz gerne einfach nochmal also Spektrum der Arbeit der Hebamme vorstellen. Zunächst zu mir. Also ich habe Medizin studiert und habe irgendwann mal dann für mich erkannt, dass es etwas zu trocken ist und habe nach Physikum mein Studium abgebrochen und bin dann in die Hebammenausbildung eingestiegen. Und das ist etwas Handfestes gewesen und man hat einfach also sehr schnell schon im ersten Ausbildungsjahr wirklich definitiv eine Kontaktaufnahme zu Mutter und Kind. Und was mich fasziniert hat, dass ich einfach also in La Porta, in der Tür des Lebens stehen konnte. Das ist die Definition für mich einfach, also die Begleitung und einfach die Erfahrung, die Leute ins Leben zu bringen. Das finde ich schon etwas Imaginäres und sehr Besonderes.
Das ist es wohl auf jeden Fall. Das ist für mich jetzt auch ein Begriff davon, den ich noch gar nicht bisher so auf dem Schirm hatte. Und ein sehr schönes Bild auch tatsächlich. Ist für dich denn greifbar, wie viele Jahre du das machst und viel wichtiger dabei, wie vielen Kindern du quasi damit schon auf die Welt geholfen hast? Weißt du da eine Zahl ungefähr?
Also ich habe irgendwann mal aufgehört, mir quasi die Chronik aufzuschreiben, aber ich habe 24 Jahre im Belegsystem gearbeitet und Durchschnitts, also Fall war im Jahr zwischen 50 bis 60 Frauen. Ich hatte auch in einem Geburtshaus gearbeitet, direkt nach der Ausbildung, und das ist einfach unglaubliche Bilder und unglaubliche Betreuung gewesen. Also ich gehe davon aus, dass es weit über 2000 Geburten in meiner Tätigkeit waren. Ich bin seit 32 Jahren Hebamme und bin immer aktiv gewesen, also in der Geburtshilfe, in der Vor- und Nachsorge, in Präventionsgeschichte, wie Geburtsvorbereitung und natürlich die Rückbildungsgeschichte. Also das ist so ein breites Spektrum an der Hebammenarbeit. Es ist vielleicht auch etwas Wichtiges zu erwähnen: Die Hebammen, das Handwerk der Hebamme haben die Hebammen aus dem Mittelalter mitgebracht und erst seit 1960 gehört also Hebammenarbeit quasi geteilt mit Gynäkologen. Ansonsten war die Hausgeburtshilfe auch im deutschsprachigen Raum sehr präsent und die Hebammen verfügen über ein enormes Wissen, also für die Schwangerschaft, das erste Lebensjahr und die Geburt.
Ja, schön. Du sagtest eben, du bist eigentlich von der Grundintention ins Medizinstudium gegangen. Das heißt, da die Richtung Arzt hat es so eingeschlagen. Was war so für dich der Knackpunkt eigentlich, wo du sagtest, nein, möchte ich nicht. Ich möchte wirklich in den Beruf der Hebamme gehen. Und hat sich an dieser Hauptmotivation über die Jahre irgendwas geändert?
Also als ich dann quasi immatrikuliert wurde in Studium, also ging ich davon aus, dass man auch sehr viele direkte Kontakte mit Menschen hat, und mir hat persönlich das Soziale gefehlt und man hat sich einfach so als Helfer, also in meinen jungen Jahren gesehen, und das konnte natürlich in dieser Zeit noch nicht wiedergespiegelt werden in den ersten 2 Jahren. Es waren spannende also Lernbereiche, natürlich in Physik, Biologie, Chemie, und es war interessant, also viele Sachen zu erfahren, aber mir hat es gänzlich also daran gefehlt, wirklich also mit dem Fuß im Sozium zu sein.
Und das war für dich auch schon im Studium abzusehen, denn wahrscheinlich das Berufsfeld des Arztes oder der Ärztin wird ja schon nochmal doch patientennäher sein, aber trotzdem dieser ganze theoretische Hintergrund war wahrscheinlich dann doch abschreckend und dann gesagt, lieber den praktischen Weg.
Genau, also genau erkannt. Es ist schon so, dass der Arzt heute natürlich sehr viele Aufgaben auch in allen Bereichen hat und zum Teil natürlich sehr viel Dokumentation und ganz, ganz wenig, partiell sehr wenig Zeit und Platz einfach am Patienten hat. Und das ist etwas gewesen, also was ich wirklich in diesem Beruf Hebammen gefunden habe.
Okay. Jetzt hast du eben auch schon angedeutet, dass eigentlich das Berufsfeld erst mit 1960 ja auch wirklich so etabliert zu finden war. Was sagst du aus deiner Sicht, wieso hört man eigentlich so wenig aus dem Beruf der Hebamme? Man bekommt ja eigentlich wenig mit, wahrscheinlich ich als Mann noch weniger als Frauen. Und warum wird deiner Meinung nach auch dieses Berufsbild so wenig gewürdigt und letztendlich wahrscheinlich auch unterstützt dadurch?
Also die oberste Maxime, die ausgesprochen werden sollte, man sollte wissen, also ohne Wehen kommt kein Kind und ohne Hebamme kommt auch kein Kind auf die Welt. Und ich möchte ganz gerne einfach nochmal für mein Berufsbild werben und einfach nochmal erwähnen, dass die Hebammen eine enorme Leistung in der Gesellschaft und vermindert jetzt vielleicht auch durch die Umstände, durch das Einmischen, Beimischen von Schulmedizin. Aber es sollte immer wieder erwähnt werden, dass wir also enorme Leistung im Kreißsaal erbringen und wir sind die Fachfrauen für die Geburt, fürs Wochenbett und für die Schwangerschaft.
Ich habe das selber bei der Geburt meiner zwei Söhne auch wirklich mitbekommen. Gerade eben habe ich es auch schon mal angedeutet, als wir im Vorfeld gesprochen haben, dass gerade bei der zweiten Geburt auch das Beisein der Hebamme, glaube ich, überhaupt dazu geführt hat, dass das Ganze dann doch sehr gut ausgegangen ist, zum Glück. Trotzdem herrscht wahrscheinlich das Bild vor, vor allem in Deutschland, dass der Arzt eigentlich in der Hauptverantwortung ist und die Hebamme irgendwo so dabei ihren Arbeiten nachkommt. Aber du hast eben schon angedeutet, und das wäre vielleicht auch interessant, es ist eigentlich genau umgekehrt, ne? Nämlich, dass die Hebamme wahrscheinlich in der Hauptfunktion ist. Und wie gesagt, auch die Frage nochmal, warum wird das so wenig gewürdigt in Deutschland? Was schätzt du?
Ich denke, das hängt einfach damit zusammen, dass unsere Familienplanung insgesamt sehr so auf Minimum geschrumpft ist und die Koeffiziente, die wir in Deutschland haben, ist Durchschnitt 1,3. Mhm. Das ist eigentlich zu wenig, also Durchschnittsfall in den Familien, es gibt 1 bis 2 Kinder und das ist einfach wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Es gibt verschiedene Länder, also zum Beispiel Holland, also ist der Vorreiter und skandinavische Länder. Mhm. Also da ist die physiologische Geburtshilfe, um zu erwähnen und auf Stellenwert und Akzeptanz und vielleicht auch auf die Würde von Hebammen nochmal hinzuweisen, muss erwähnt werden, dass eine Hebamme ohne Arzt physiologische Geburt führen kann. Und das ist juristisch so festgelegt, dass es in allen, also klinisch betrieben oder und in der außerklinischen Geburtshilfe, sprich Beleggeburten, im Krankenhaus, Hausgeburten und natürlich auch Häuser, wo die Frauen dann Kinder, Geburtshäuser, wo die Frauen Kinder bekommen können. Also die primäre Geschichte unter der Geburt liegt immer in den Händen von den Hebammen und die Hinzuziehung vom Arzt ist immer nur dann gegeben, wenn etwas pathologisch läuft. Ja. Also die Hebammen sind die Anführerinnen im Kreißsaal.
Ja, wahrscheinlich auch wirklich die, die eben die Erfahrung über die jahrelange und jahrzehntelange Arbeit mitbringen und tatsächlich auch das habe ich in der Form zum Glück so gesehen und mitbekommen, dass die junge Ärztin da den Anweisungen der Hebamme auch gefolgt ist. Und das, wie schon gesagt, war sicherlich genau richtig und gut. Trotzdem ist wahrscheinlich der Punkt, dass in Deutschland eben, oder sagen wir mal im Laufe eines erwachsenen Menschen, wahrscheinlich die Berührungspunkte mit dem Arzt deutlich häufiger gegeben sind als mit der Hebamme. Du sagtest gerade selber, 1,3 Kinder pro Kopf. Das ist wahrscheinlich so, was man 1 bis 2 Mal in seinem Leben, in einer kurzen Lebensspanne mitmacht. Und dann hat man die Berührungspunkte zur Hebamme wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Und deswegen ist es wahrscheinlich so ein Aspekt, der kurzzeitig sehr wichtig ist, aber dann wahrscheinlich auch wieder in den Hintergrund gerät, weil man einfach diesen Kontakt nicht weiter hat. Zum Arzt geht man weiterhin, aber die Hebamme ist halt wirklich nur rund um die Geburt wahrscheinlich dann hilfreich.
Absolut richtig. Mhm. Also ich denke einfach, also das ist also ganz genau so richtig ausgedrückt und richtig definiert. Mhm. Also Beruf Hebamme, die Berührung, also beginnt quasi mit dem Schwangerwerden. Und ich gehe davon aus, dass wir eigentlich die Spuren für das ganze Leben dann hinterlassen, nachdem die Erfahrung mit den Hebammen gemacht wird. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass die Frauen unglaubliche Empathie und unglaubliches Urvertrauen auch zu uns aufbauen und uns noch also viele Jahre nach vielen Kleinigkeiten fragen. Wichtig und wahrscheinlich sehr dominant ist auch der Kontakt zwischen der Patientin, das ist eigentlich nicht die gängige Form, wir sagen also unsere Frauen, Frauen, Schwangere, zu Hebammen, das bewegt sich auf dem Level, dass man ja, einfach so eher Freundin und die Begleiterin. Und es ist wirklich eine intensive Kontaktaufnahme. Ja. Das ist nicht die Leistungserbringung, sondern wirklich Kontaktaufnahme, die mit Empathie ausgestattet ist und mit ganz viel Gehör.
Gehör und eben vertrauensbildend auch dann, dann wirklich sein sollte. Das denke ich auch. Hast du selbst in diesem Zusammenhang, unter diesem Aspekt schon erlebt, dass eine Zusammenarbeit mit einer Frau wieder abgebrochen wurde, weil es nicht harmonierte, weil dieses Vertrauen sich nicht aufgebaut hat? Und daran schließt sich vielleicht auch an, kann man eine Unterscheidung vornehmen in zum Beispiel gute und schlechte Hebammen? Oder ist es vielmehr, dass eben mal die Chemie stimmt und dann aber eben auch mal wiederum nicht?
Also seltenst erlebt, aber es ist durchaus auch legitim, dass also jeder natürlich so seine Aspekte und seine Schwerpunkte setzt. Aber grundsätzlich ist eigentlich die Zusammenarbeit immer sehr kostbar und läuft auch ohne Probleme. Und man zehrt voneinander auch einfach, weil wir viel mehr vakante Zeit, die eigentlich nicht wirklich frei bei uns, aber wenn Frauen Probleme haben, also dann öffnen wir uns und wir versuchen den Frauen natürlich immer zu helfen. Der eigentliche Unterschied in der Hebammenarbeit besteht auch darin, dass die Hebammen also nicht schulmedizinisch angelehnt sind, sondern also die Hebammen haben das Wissen aus dem Mittelalter. Dazu gehört die Homöopathie, dazu gehört die Akupunktur, Akupressur und wir können den Frauen nochmal ganz anders helfen. Und das ist die erste Berührung für die Frauen, dass die Frauen dann anschließend im Wochenbett für sich erfahren, dass es zum Beispiel nochmal andere Medikamente gibt, von denen sie noch nie gehört haben. Und dass man Globulis zum Beispiel, oder dass man bei Rückenschmerzen also tapen kann oder dass man Akupunktur als geburtsvorbereitende Maßnahme einsetzt. Das sind alles so Elemente aus der Hebammenarbeit.
Schön. Wendet die jede Hebamme aus deiner Erfahrung heraus an oder die eine mehr und die andere weniger?
Die Hebammen sind tatsächlich also im Rahmen der Ausbildung, also im dritten Ausbildungsjahr, darauf ausgerichtet, dass wir sogenannte Externate machen und das läuft immer bei niedergelassenen Hebammen oder in Geburtshäusern. Okay.
Ja, aber gut, du hast jetzt tatsächlich auch schon Geburtshäuser genannt, das heißt, es ist nicht immer nur klassischerweise das Krankenhaus, wo Kinder zur Welt kommen. Wie stehst du zu dem Thema Hausgeburten und wieso glaubst du aus deiner Sicht, kommt es so wenig und so selten dazu eigentlich?
Letztendlich hängt es damit zusammen, dass unsere Auflagen, unsere Berufshaftpflichtversicherung in den letzten 24 Jahren um 520% gestiegen ist und es verwehrt vielen Hebammen einfach so diese Freiheit auch in Anspruch zu nehmen, weil die Kosten ja unglaublich sind. Die Kosten für die Geburtshilfe, die sind in keinster Weise gestiegen. Wir verdienen also genauso viel wie vor 20 Jahren und die Berufshaftpflicht ist einfach sehr, sehr teuer. Und um sich auf den Weg zu machen und also diese, naja, tolle Arbeit zu leisten, das verlangt einem sehr, sehr viel ab. Die Hebammen sind, also in den letzten Jahren, sind auch wesentlich geschrumpft. Es gibt vielleicht so als Information nur 17.000 Hebammen in ganz Deutschland. Ja. Und davon machen nur ein Drittel Geburtshilfe und nur 0,7% noch Hausgeburtshilfe oder Beleggeburten. Okay. Und das wird letztendlich, also wir werden in keinster Weise unterstützt, Bund Deutscher Hebammen, das ist unsere zentrale Ansprechpartner. Die versuchen immer wieder in Vorrunden zu gehen und versuchen mit Gesundheitsämtern und natürlich auch mit Gesundheitsministerium, also im Parlament zu arbeiten. Aber das scheitert leider daran, dass wir die Gelder und einfach also die Versicherung nicht reguliert bekommen. Das ist der Grund.
Und du meinst, das ist auch der Hemmschuh dabei, dass eben diese hohe Berufshaftpflicht, kann man die abgestuft wählen? Also sprich, ist die eine andere, wenn man auch Hausgeburten durchführt? Mhm. Ah, okay. Also das heißt, es ist dieser große Kostenfaktor, der damit einhergeht, der macht es dann eben schwieriger, riskanter und dadurch unmöglich.
Nur mal zum Vergleich, es wird alles inflationär angepasst und die versicherten Summe ist von 500.000 jetzt auf 7 Millionen gestiegen. Oh. Daraus resultierend, das ist natürlich die Prämie für die Versicherung, einfach also hoch und es sind also sehr, sehr wenige Versicherungsträger, die uns aufnehmen wollen.
Jetzt aus deiner Sicht heraus, wo lag aber der trotzdem, trotz aller Risiken und leider auch Kosten, die damit ja verbunden sind, aber ohne diese Aspekte, wo liegt aus deiner Sicht der Vorteil einer Geburt zu Hause im Gegensatz zur Krankenhausgeburt?
Ich glaube einfach, das ist empirisch schon angelegt. Die Frauen können sich zu Hause ganz anders fallen lassen, weil einfach auch alles gewohnt ist. Ich bin mir sicher, dass sogar also die Wände dann einem dabei helfen, weil alles so vertraut ist. Ja. Und man muss einfach schon erwähnen, dass natürlich die Geburtshilfe im Krankenhaus in neuen Räumlichkeiten also einiges dazu beiträgt, dass alles prolongiert wird und länger läuft. Mhm. Also die Geburtshilfe, die häusliche Geburtshilfe trägt dazu bei, dass die Frauen und die Kinder einfach in der gewohnten Atmosphäre auf die Welt kommen und Kinder, die wenig durchgereicht werden und Kinder, die wenig fremde Menschen riechen müssen, die sind also auf allen Ebenen einfach, also die sind ganz nah an Vollkommenheit. Diese Kinder haben nie Laktationsstillprobleme, diese Kinder werden nicht gelb und das ist einfach eine runde Sache.
Und das ist auch so nachgewiesen mittlerweile von dem, wie du sagtest, aber findet trotzdem so wenig Beachtung wie so viele.
Es ist nachgewiesen auf jeden Fall und wir haben auch wirklich randomisierte Observanzien, die das belegen. Das Problem ist einfach, dass Schulmedizin sich durchsetzt und natürlich das Bild von Frauen hat sich verändert. Die Frauen verlieren irgendwie ihre eigene Achse und die wenigsten Frauen haben das eigene Gefühl und Introspektion, Blick in sich hinein, das fehlt uns, glaube ich, in der heutigen Zeit, weil wir leider in einer Geschwindigkeit uns bewegen, die kein Mensch von uns aushalten kann. Und Schwangerschaft ist wahrscheinlich der erste Schritt, wo wir dann wieder zu uns finden müssen.
Ja, ja, ganz bestimmt mit den Aspekten und den Prozessen, die damit einhergehen, das glaube ich auch. Gerade kam mir dann in den Sinn, zuletzt irgendwie in den letzten Jahren habe ich das zumindest doch vermeintlich etwas verstärkt mitbekommen, das Thema Gewalt unter der Geburt zu erleben. Mhm. Ich dachte jetzt gerade auch, wo du erzählt hattest, sofort daran, dass die Gefahr dessen wahrscheinlich im Krankenhaus auch deutlich größer ist mit fremden Menschen, als eben im vertrauten Umfeld und mit der Hebamme, die man eben vertraut oder die man vorher schon kennengelernt hat.
Man muss natürlich bedenken, dass die Arbeit im Krankenhaus sich also gravierend unterscheidet und das liegt einfach daran, dass man durchgereicht wird, also Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht und das trägt auch natürlich auch zu, so ein Verweilen von der Geburt auch und das ist tatsächlich so, dass jeder Mensch auch anders anfasst und die eigentliche, natürlich muss man in bestimmten Situationen unter der Geburt reagieren und das grenzt manchmal schon an, Hardcore-Sachen, die Endverbraucher nicht wirklich deuten kann, aber alles, was durchgeführt ist, ist immer darauf ausgerichtet, dass man natürlich also das Kind und die Mutter schützt und man versucht, die Kinder also immer an Hypoxie vorbei zu bringen und dass die Kinder einfach erholt und zuverlässig auf die Welt kommen.
Okay, ja gut, aber ich denke auch die Prozesse im Krankenhaus, gerade mit der Taktung heutzutage, denen auch vor allem dort den Ärzten und die Krankenschwestern, die dort tätig sind, auch unterliegen, bedingen das Ganze sicherlich ein Stück weit. Was sind so deine persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Ärzten und Krankenschwestern? Wie ist die Zusammenarbeit aus deiner Sicht? Und hast du darüber hinaus über den beruflichen Kontakt mit manchen sogar Privatkontakt? Und wie ist da der Austausch?
Also die niedergelassene Frauenärzte betreuen die Frauen natürlich auf einer ganz anderen Ebene und wir würden uns eigentlich Hebammen wünschen, dass wir alternierende Betreuung machen, dass die Vorsorgen zum Beispiel in Abwechslung laufen. Es ist natürlich schon so, das muss erwähnt werden, ich als Hebamme kann kein Ultraschall, keine Sonographie durchführen und es gibt einfach also bestimmte Untersuchungen, die durchgeführt werden müssen, unbedingt über den Gynäkologen, aber die legitimierte Untersuchungen, also können auch ohne weiteres durch die Hebammen durchgeführt werden. Wir arbeiten leider, auf einem unterschiedlichen Level, weil die ärztliche Ausbildung unterliegt tatsächlich nur reinen Schulmedizin und das ist der Unterschied zu den Hebammen. Im Krankenhaus ist es so, dass im Kreißsaal die dominante Stelle und Stellung, die Hebammen haben und die Ärzte also ganz gut mit uns kooperieren. Auf den Stationen arbeiten, auf der Wochenbettstation sind sehr oft Krankenschwestern beschäftigt, die eigentlich mit dem Hebammenwissen, mit Laktation, mit Versorgung von Säuglingen nicht sehr vertraut sind. Und wir würden uns wünschen, wie es schon in einigen Krankenhäusern bundesweit auch gibt, eine intermittierende Betreuung, dass also Kreißsaal und Wochenbett und Gynambulanzen von Hebammen besetzt sind.
Mhm. Siehst du diesen Wunsch auf Seiten der Hebammen nur oder auch auf Seiten der Ärzte und der Schwestern?
Ich glaube, das ist eher so ein Schwerpunkt von Hebammen.
Ja. Okay. Also das heißt, aber grundsätzlich dieser Dialog und auch die Art der Zusammenarbeit ist durchaus verbesserungswürdig und manche Ärzte sind dem wahrscheinlich auch offener gegenüber als anderen, oder? Mhm.
Ja. Das ist tatsächlich so. Also Ärztinnen, meistens sind es auch tatsächlich, also des weiblichen Geschlechtes, mhm. Frauen. Frauen, die selbst schon Kinder haben und die Erfahrung mit Hebammen gemacht haben, tatsächlich Gynäkologen, also halten sehr viel von den Hebammen. Und wenn wir zusammen im Dienst sind, dann ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel die Brustuntersuchung von einer stillenden Mutter immer in die Hände von einer Hebamme gehört. Also es gibt natürlich also immer wieder, das ist so eine persönliche Sache, aber es ist auf jeden Fall verbesserungswürdig.
Ja, kann man dann ja nur hoffen, dass auch in dem Prozess wirklich alle Seiten mitarbeiten und dass sich da einiges noch tut in den nächsten Jahren. Denn das ist ja ein tolles Indiz eigentlich dafür, dass die Frauen, die mit dem medizinischen Hintergrund aber die Arbeit einer Hebamme hautnah kennengelernt haben, das wahrscheinlich umso mehr zu schätzen wissen. Ne?
Und dann, das denke ich schon. Ja. Vor allem, wir müssen ja so rücksichtsvoll sein und versuchen, die Frauen natürlich in dieser unglaublichen, sensiblen, sensitiven Zeit auch wirklich gut durch die Geburt zu umarmen und ganz viele unterstützende Kissen im übertragenen Sinne auch so hinzulegen, damit die Frauen einfach diesen Übergang in die neue Form des Lebens, in diese Synergie mit dem Kind, also gut überstehen und sehr gut angeleitet werden.
Ja, das leitet, glaube ich, ganz gut in den nächsten Aspekt hinüber, wo es darum geht, die Begriffe wie Urweiblichkeit, Ursprünglichkeit und Rückbesinnung auf traditionelle Methoden, Heilwissen und Vertrauen haben wir schon genannt, aber eben auch das Wissen um den weiblichen Körper und die Prozesse, die damit einhergehen. Warum sind die so wichtig aus deiner Sicht heraus, aus deiner Erfahrung heraus? Und wie kann man die vielleicht noch wieder mehr in die Gegenwart holen? Was könnte man machen, um dieses wirklich wichtige Wissen aus früherer Zeit dann heute auch den Frauen zugänglich zu machen?
Das ist ein unglaublich wichtiges Thema und die Urweiblichkeit und alles, was urig ist, da müssen wir wieder hin und wir müssen uns irgendwo aus dem Pragma verabschieden und wir müssen wieder in den Bauch. Das ist in der Schwangerschaft unglaublich wichtig. Die Kinder werden unter dem Herzen getragen und das Leben des Kindes entsteht einfach in einer Schale, wo Beckenboden und einfach alle Organe uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Und es ist wichtig, dass wir uns also spätestens in der Schwangerschaft lernen, einfach uns neu zu entdecken und neu zu definieren und viel mehr auf die also körperliche Signale auch achten und viele Sachen nochmal neu aufnehmen. Dazu könnten zum Beispiel auch viele Sachen beitragen, wie Yoga, einfach eine körperliche Arbeit, das sind wichtige Sachen, dass wir also uns einfach aus dieser, schnellen, mit sehr viel Geschwindigkeit ausgestattete Welt und eigentlich mit einer synthetischen, künstlichen Welt, wie das heutzutage ist, Instagram, Facebook und so weiter. Es ist ganz wichtig, die Momente der Ruhe für sich zu finden und natürlich auch einfach sich selbst zu zelebrieren und immer wieder sich selbst bewusst zu sein in dieser Zeit, dass es eine Gnade ist, ein Kind auszutragen und dass es eine Besonderheit ist. Vielleicht auch den Stellenwert der Entstehung der Schwangerschaft. Also es ist, es ist etwas Imaginäres, dass aus zwei Zellen, die zur richtigen Zeit sich getroffen haben, ein Kind entsteht und dann nach 280 Tagen eine vollkommene Ankunft hier in diese Welt mit einer tollen Landung uns mitteilt und mitbringt. Das ist immer wieder ein Wunder.
Ja, gerade wo du das so erklärst, ich bekomme Gänsehaut am ganzen Körper. Es ist tatsächlich so, dass es häufig schon zu sehr als selbstverständlich hingenommen wird, was da passiert. Ne? Denn es ist bleibt ein Wunder. Es ist wahrscheinlich auch nicht im letzten Detail, warum es zur Verschmelzung von zwei Zellen eben kommt, zu erklären. Es ist immer wieder wundersam, was auch der weibliche Körper da schafft und übersteht auch in dieser Zeit. Und ich glaube auch, dass das bei einigen tatsächlich zur Besinnung auf sich führt in dieser Zeit der Schwangerschaft, der wahrscheinlich eben doch aus den Mühlen des Alltags eher mal rausholt. Und es wäre vermutlich schön, wenn Frau das vorher schon schafft und danach auch beibehält, weil ich habe auch daraus gehört, was du gesagt hast, es ist eigentlich alles da. Es ist ja in uns drin. Wir müssen nur mal wieder genau hingucken und hinhören und uns dessen bewusst werden wahrscheinlich.
Ist unglaublich wichtig.
Ja, insofern Mut dazu, mal alles wieder auszublenden. Gerade die häufig genutzten Medien, die immer wieder auf uns einprasseln, da wirklich mal den Schritt zurückzuwagen und ja, aus dem weniger, was das Leben aber sonst bietet, eben doch deutlich mehr rausziehen zu können. Ich glaube, dass da ganz viel an Empfehlung drin steckt. Es ist eine Frage, die ich gerade eben, aber ich wollte auf die Urheblichkeit direkt eingehen, noch übersprungen habe. Trotzdem gehört es natürlich zur heutigen Zeit. Was hat Corona an deiner Arbeit verändert? Und was hat vor allem auch vielleicht die Situation auf den Entbindungsstationen sich damit geändert? Was würdest du dazu sagen?
Naja, ich denke schon unglaublich viel. Es ist erstmal so, wir sind alle gefesselt vom Schreck und wir sind alle erschrocken worden. Und in der ersten Welle wusste man überhaupt noch nicht, wie man damit umgehen soll. Und das hat schon gravierende Wirkungen natürlich auf die Wochenbettverläufe und auf die Geburtsverläufe hinterlassen. In den ersten Wellen war es so, dass die Männer auch nicht dabei sein konnten und für die Frauen war das einfach Verlust der kleinen Heimat. Das war unglaublich schwierig und das hat sich manifestiert tatsächlich auch darin, dass zum Beispiel Laktationsstellen nicht mehr möglich war, dass die Frauen ganz oft nach spontanen Geburten Kaiserschnitte bekommen haben, weil sie einfach psychoemotional das nicht verkraftet haben. Ja. Und ich glaube einfach, das Wesentliche ist, dass wir einfach in unser Biofeld gar nicht mehr so reinkommen, weil wir uns nicht mehr so viel umarmen, nicht mehr so viel herzen und nicht mehr so viel liebkosen. Ich hatte sogar das so weit erlebt, dass ganz viele Frauen auch Känguruing nicht mehr betrieben haben. Also unter Känguruing versteht man, dass man, also Kinder sind Traglinge, müssen sehr viel getragen werden am Körper und die profitieren natürlich davon, weil
am wir besten diese, auf nackte Haut, oder?
Nackte Haut ist ganz wichtig, damit sie auch Herzschlag und damit sie einfach nach der Geburt nochmal integriert werden, weil die kommen aus der Enge, die kennen einfach ganz viele Geräusche und draußen brauchen sie das wieder auch. Leider habe ich das in den Hausbesuchen, ich musste einige Frauen darauf hinweisen, dass die Kinder Traglinge sind und dass man sie tragen sollte. Und ich glaube einfach psychoemotional und das hat sicherlich Auswirkungen, die vielleicht im Laufe der Zeit sich nochmal zeigen, ob es Logopädie, ob das bei Fein- und Grobmotorik. Aber ich denke, Corona-Zeit hat uns alle nach hinten geworfen, leider nicht positiv.
Ja, tatsächlich teile ich diese Befürchtung auch. Und wenn es schon dazu führt, dass diese körperliche Nähe und der Hautkontakt mit dem eigenen Kind nicht mehr so durchgeführt wird, wie es eigentlich sein sollte, dann kann es ja fast gar keine Steigerung und Verschlimmerung mehr geben davon. Ne? Und auch noch den Aspekt, den wir, glaube ich, über die Jahrzehnte uns lange erarbeitet haben. Noch zu meiner Geburt selber war es so, dass mein Vater nicht dabei war, weil es einfach in diesen 70er Jahren nicht so üblich war. Zum Glück, als ich meine beiden Söhne bekommen habe, ja. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich diese Elemente und diese Momente miterleben durfte. Und wenn das dann dazu führt, dass das zuletzt wieder nicht mehr der Fall war, glaube ich, ist es auch, wie du sagst, eine Entwicklung in die falsche Richtung.
Man dürfte natürlich auch, oder es sollte auch erwähnt werden, dass so Physiognomie natürlich und die Wahrnehmung, Emotion, sie ist durch die Maske natürlich auch verzerrt und überhaupt nicht sichtbar für die Kinder. Und das ist für die Kinder, glaube ich, unglaublich schwierig auch zu verstehen, wo sie gelandet sind. Also ich glaube, dass die Kinder wirklich also enorme Probleme dann dadurch haben. Und wir hoffen alle, dass wir das irgendwie reguliert bekommen und dass die Kinder lernen, auch einiges abzuarbeiten.
Das kann man wirklich nur hoffen, dass die stark genug sind, das zu überstehen. Denn ich glaube auch die ersten visuellen Wahrnehmungen, die ja, glaube ich, anfangs bei den Babys nur im sehr nahen Sichtfeld passieren, aber deswegen trotzdem das Gesicht natürlich vor allem der Eltern und Familienangehörigen das Erste ist, was sie dann erkennen werden. Wenn das durch Masken beeinträchtigt ist, wäre das dramatisch, glaube ich. Und wie du schon sagst, auch später, wenn die Kinder im Bereich der Sprachbildung, Sprachausbildung sind, dass man dann eben Mimik und Mundbewegungen nicht erkennen kann. Ja, es ist sehr, sehr schade und wäre, hoffentlich sind wir jetzt ja in einer Phase, wo es darum geht, die Maskenpflicht, dass sie fällt, dass genau das ein Element ist, wo wahrscheinlich genau wieder der Punkt ist, wo ist der Nutzen davon und wo ist das Risiko in dieser Maßnahme, dass das doch bewusster überdacht wird.
Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Es darf auch vielleicht erwähnt werden, dass die Entwicklung von Kindern im ersten Jahr, das ist einfach evolutionär, einfach am schnellsten und in diese ja, Zeit kommen wir nie mehr wieder zurück. Das, was die Kinder lernen, aus der Horizontale in die Vertikale zu kommen, dann die Sprache, dann die Emotionen, dann die Artikulation vom Gefühl und Emotionen im Gesicht, Kontrolle, Motorik, Grobmotorik, das ist schon enorm. Und das ist sehr schade, da muss natürlich auch in die Richtung gedacht werden, was tun wir da unseren Kindern an. Also ich bin dafür, dass die Eltern, also zu Hause zum Beispiel, also immer auf die Maske verzichten. Ja. Und die Maske hat natürlich auch nicht wirklich wesentliches Nutzen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir ganz häufig die Keime, die pathogene Keime, die im Mundbereich sitzen, also durch die Feuchte, also tragen wir dazu bei, dass eigentlich ganz viele pathogene Keime eher die beste, ja, Kulturanlage bekommen, dass die Keime nochmal wachsen. Ja. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass wir Nasen-Mundraum ja gut säubern und die Zunge säubern und gut mit lokal anästhetischen Sachen, die aus dem dentistischen Bereich kommen, also gut säubern. Das müssen die Kinder aushalten, das haben sie eben ausgehalten.
Ich glaube auch. Eben, das ist ja das Wunderbare an dieser Verbindung Kind und Mutter, dass eigentlich auch da das Immunsystem beide gut schützt, ne? Und alles, was wir tun, um diesen Zustand eigentlich zu verändern, eher nur nachteilig sein kann als von Vorteil. Mhm. Das glaube ich wohl auch. Und wenn ich gerade daran denke, wie du von den Masken gesprochen hast, was sich da drunter und im Gebrauch dieser eben alles entstehen kann, dazwischendurch die Maske noch in der Tasche dann gelagert wird und wenn wiederverwendet wird, wer weiß wie oft. Und oft schließt sie auch gar nicht richtig ab. Also ich glaube auch, da steckt eher auch noch weiteres Risiko drin.
Exakt, richtig.
Eben war aber schon mal Thema, dass es auch um uns Männer, eben die zum Teil, wie du sagtest, in den letzten 2 Jahren ja ausgeschlossen waren, teilweise aus den Kreissälen. Trotzdem sind wir ja auch Teil des Ganzen. Wie wir auch ursprünglich mal sagten, dass es überhaupt zur Schwangerschaft kommt, tragen wir auch unseren, wenn auch geringen Teil dazu bei. Trotzdem ist, glaube ich, in deiner Arbeit als Hebamme der Mann und der Vater wahrscheinlich weniger in den Gesamtprozess mit einbezogen, oder? Wie siehst du das?
In Corona-Zeit ist es vermindert. Ansonsten finde ich also die Anwesenheit von Männern im Kreißsaal und im Wochenbett enorm, überhaupt nicht wegzudenken. Ja. Männer sind kleine Heimat für die Frauen im Kreißsaal. Die können also Konversationen für die Frauen, die sich im Schmerz befinden, übernehmen. Und ich finde einfach, das ist unglaublich wichtige Erfahrung, also für sich selbst auch. Also Männer sollten auf jeden Fall integriert werden und diese Integration in die Familienprozesse ist unglaublich wichtig. Und heutzutage haben wir zum Glück auch diese Regulierung, dass Männer zu Hause 2 Monate nach der Geburt auch in Anspruch nehmen können. Und das halte ich für unglaublich wichtig. Das ist ein Grundstein, eine Basis, ein Fundament für Vater-Kind-Beziehung.
Machen das auch viele aus deiner Erfahrung heraus?
Das streben viele Väter an. Es geht leider nicht immer, also das ist grundsätzlich eine Pflichtveranstaltung, aber je nachdem, also welcher Arbeitgeber quasi die Präsenz hat, ist es nicht immer einfach.
Ja, klar. Aber grundsätzlich merkst du schon auch in deinen Jahrzehnten der Arbeit, dass sich da die Rolle des Mannes verändert hat, dass er mehr an dem Ganzen teilnimmt und du wahrscheinlich auch als Initiator den Mann automatisch mehr mit einbeziehst in den Prozess, um vielleicht auch Berührungsängste abzubauen. Von
Also ich glaube einfach für die Männer ist das auch eine so exorbitante Erfahrung. Die wissen, dass die Frau, meine Frau bekommt das Kind von mir. Und für die Frauen ist es natürlich von der Wahrnehmung viel, viel einfacher. Sie tragen die Kinder unter dem Herzen, die reflektieren auch über Kindsbewegungen, die wissen einfach, die spüren die Kinder. Für die Männer ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und im Wochenbett finde ich das unglaublich wichtig, dass Männer zum Beispiel Haut-auf-Haut-Kontakt pflegen und dass sie so viel wie möglich auch Zeit mit Babys verbringen.
Ja, das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch einige aus meinem Umfeld erlebt, die meinten, ja, für uns Männer sind die Kinder dann erst ab einem gewissen Alter so, dass man was damit anfangen kann. Ich habe dem versucht, eigentlich immer zu widersprechen und von Anfang an auch den Kontakt gesucht. Alleine auch, um der Mutter der beiden dann immer auch Freiräume zu geben. Ich glaube, das ist ja auch ein Aspekt, der dann wichtig ist dabei. Und ich möchte das auch nicht missen. Also ich glaube, auch in der Verbundenheit macht das ganz, ganz viel.
Absolut, das ist unglaublich wichtig. Und dann die Ausscheidung von Glückshormonen, von Adrenalin, Noradrenalin, Pheromonen, das manifestiert sich natürlich auch in Epigenese oder Amygdala, das ist eine Drüse im Gehirn, die einfach also für Vertrauen und Urvertrauen zuständig ist. Ja. Und davon profitieren wir alle.
Erlebst du denn auch, dass manche Frauen genau den Umgang mit den auch sehr zerbrechlich wirkenden und kleinen Babys ihren Partnern gar nicht so zutrauen? Ist vielleicht da das auch manchmal ein bisschen drin begründet, als das gesagt wird, gib lieber mal mir, ich kriege das besser hin? Und wie stehst du dazu?
Das ist tatsächlich so. Ich glaube einfach, dass das naturell von Frauen, die Frauen mutieren zu Raubmüttern und lassen die Männer eigentlich ganz oft an ihre Kinder nicht. Und das ist, glaube ich, einfach etwas, das ist ein Instrument, das hängt einfach damit zusammen, das kommt wirklich aus einer animalischen Welt. Und da müssen die Frauen wirklich die Türen eröffnen für die Männer und die auch mal lassen.
Okay. Auch da das Vertrauen entwickeln, dass die Männer das schon irgendwie hinbekommen, ne? Okay, gibt es vielleicht irgendeine Geschichte, die du rund um die Geburten, die du erlebt hast, die dir am ehesten hängen geblieben ist, die du vielleicht als kleine Anekdote noch hier den Zuhörern auch erzählen möchtest? Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt?
Ach, es gibt einige Anekdötchen und in der Geburtshilfe gibt es wirklich auch sehr, sehr viel Lustiges. Und so bilaterale Kooperation ist immer ganz gut. Ich erinnere mich jetzt sehr, sehr gut an eine Geburt zum Beispiel. Es war WM, ich weiß jetzt nicht vor wie vielen Jahren, also August, WM, Fußball. Ja, und dann haben sich natürlich alle erstmal darauf verlassen, alle wollten feiern und also Spiele angucken und die Kinder fragen aber nicht oder die bestimmen eigentlich, wann sie auf die Welt kommen wollen. Und dann bin ich angerufen worden, also Blasensprung, bin dann zu meiner Patientin, zu meiner Frau hingefahren und wir sind mit ihr spazieren gegangen. Und der Spaziergang artete quasi in eine Feldgeburt unter der Autobahn und wo kein Mensch, weil alle beschäftigt waren, das war ein Sonntag, 11 Uhr und es war einfach überhaupt kein Mensch auf der Straße. Und dann hat die Frau, also spontan und vertraut kommen die Kinder eigentlich unglaublich gut auf die Welt. Es fehlte uns letztendlich nur Material in Form von Stoffen und da konnte aber mein Kleid sehr, sehr gut dem Ganzen dienen und ich konnte mit meinem Kleid wunderbar die Geburtswege und natürlich auch alles, was so dazugehört, freimachen. Und irgendwann mal kam dann Rettungswagen. Da haben wir einen Passanten aufgehalten, dass er bitte also uns damit versorgt. Wir hatten nicht mal Handys dabei. So lief es. Wahnsinn. Und die eigentliche Geschichte, als wir mit Rettungswagen und mit dem Kind zu Hause ankamen, also ich habe mich im Rettungswagen verkleiden müssen. Ein OP-Hemd nach vorne, das andere nach hinten.
Das kommt, du warst ohne Kleid, ja, das hast du ausgezogen.
Genau, super. Das kommt auch nicht alle Tage.
Das ist Einsatz.
Dann haben wir aber wirklich also den Mann therapieren müssen, weil der Mann aus allen Wolken gefallen ist und ihm ist natürlich die Lust an WM vergangen.
Ja, aber gut, umso besser, so dass es gut ausgegangen ist. Und auch ein schönes Beispiel, dass alle Planungen und alles, was man vielleicht so meint, wie es laufen kann, ganz schnell über den Haufen geworfen sein kann.
Gerade in der Geburtshilfe, alles kommt anders, als man plant und wir müssen uns diesen Plänen, die nicht von uns bestimmt sind, einfach fallen lassen und uns auch mal fügen.
Ja, tatsächlich für mich die beiden Sätze, die du sagtest, die am ehesten hängen geblieben sind, dieses schöne Bild, das Kind unterm Herzen tragen, das ist das eine. Und eben, dass dieser Prozess auch der Geburt selber vom Kind eingeleitet wird und ausgelöst wird. Ne? Aber wie stehst du dann, und man hört es ja häufig wahrscheinlich noch mehr aus Amerika und solche Trends schwappen ja auch gerne mal hier rüber, diesem Trend gegenüber, dass eher Geburt auf Bestellung, Kaiserschnitt nach Termin, wie denkst du dazu? Und was macht das aus deiner Sicht mit den Kindern? Vielleicht auch mit den Müttern natürlich. Was sind die Folgen davon?
Ganz, ganz viel. Also es ist tatsächlich so, dass wir also in Deutschland in der Geburtshilfe vorrangig sind und ein Wunschkaiserschnitt, also kann nicht einfach so bestellt werden, Gott sei Dank, wir freuen uns darüber. Ja. Und man muss natürlich auch schon sagen, dass ein also Primärsektio, Primärkaiserschnitt, geplanter Kaiserschnitt nur dann nützlich ist, wenn wirklich tatsächlich irgendwelche Indikationen vorliegen, mütterliche oder kindliche. Aber um das Ganze nochmal abzurunden, muss erwähnt werden, dass für die Kinder, die noch keine Wehen erlebt haben, ein geplanter Kaiserschnitt immer sehr problematisch ist und für die Kinder ist das eine sehr problematische Anpassungsschwierigkeit. Kinder, die Wehen erlebt haben, also da bildet sich auf jeden Fall sehr viele Hormone, die füttern einfach die Herzmuskel zum Beispiel und diese Kinder kommen viel, viel stabiler auf die Welt. Das heißt, ein geplanter Kaiserschnitt also ist immer problematischer als ein Kaiserschnitt, der quasi sekundär stattfindet.
Ich habe dazu passend vielleicht mal ein schönes Bild dargestellt bekommen auf einem Seminar, auf dem ich war, wo wo es darum hieß, eine Raupe, die sich verpuppt und zum Schmetterling ja werden soll. Mhm. Und dass es dann darum ging, dass jemand das gesehen hat und wollte dieser verpuppten Raupe halt helfen, aus diesem Kokon rauszukommen und als Schmetterling dann eben es leichter zu haben, den Start. Und das hatte dann wohl zur Folge, dass eben dieser Prozess, sich aus dem Kokon rauszudrücken, überhaupt wichtig ist, dass der Schmetterling seine Flügel erst entfalten kann und danach überhaupt flugfähig ist. Das heißt, diese Hilfe war im Endeffekt kontraproduktiv und hat dem Schmetterling eigentlich nur geschadet. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das in dem Bereich ähnlich ist, dass wenn du sagst, die Hormone, die unter der Geburt dann eben ja produziert werden und auch das Kind natürlich dann mitbekommt, dass die für diese ersten Elemente, die das Leben, das eigenständige Leben des Kindes dann ausmachen, wahrscheinlich ganz wichtig sind, oder?
Ich finde das unglaublich wichtig und das ist schon so. Wir haben die Erfahrung einfach im Kreislauf, dass die Kinder nie zum Beispiel dann kommen, wenn wir also von außen versuchen zu arbeiten, in Form von Einleitungsversuchen. Die Kinder bestimmen ihre Zeit selbst und darüber kann man sich einfach freuen. Und wir, das sind Königskinder und Königskinder, also machen uns einfach, belehren uns und zeigen uns, also dass sie ganz genau wissen, wann die beste Zeit ist, um auf die Welt zu kommen.
Schön. Auch das steckt drin, Prozess oder Vertrauen in Prozesse und Elemente rund um die Geburt eben zu entwickeln und zu haben. Und vielleicht dadurch auch ins Leben zu haben. Ne? Das fehlt wahrscheinlich ein Stück weit, weswegen auch einige vor der Hausgeburt eben zurückschrecken, wenn man viel zu viel wahrscheinlich durch Angstmache angesteckt wurde und sich häufig überlegt, was könnte passieren. Und eben dieses Grundvertrauen leider dadurch so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und das wäre vielleicht schön, wenn über diesen Appell, dass vielleicht einige sich zukünftig doch eher trauen, mal wieder mehr den natürlichen Gang.
Auf jeden Fall. Also das befürworten die Hebammen und wir begrüßen also so einen Zugang zum Körper einer Schwangeren. Und man muss einfach sagen, dass also bei einem physiologischen Verlauf der Schwangerschaft kommen die Kinder ohne Probleme auf die Welt und die Verlegungsraten, das ist oft im Vordergrund, Kinderklinik sind überhaupt nicht notwendig. Also Kinder schaffen die Geburt gut, Mütter schaffen die Geburt auch gut und also es geht allen gut nach der Geburt.
Das ist schön, das hört sich sehr gut an. Wenn es aber dann allen gut geht, was würdest du grundsätzlich sagen, wie geht es dann wieder mit dem Blick auf die Hebammen und den Blick in die Zukunft? Was würdest du dir für deinen Beruf wünschen, was sich vielleicht verändert? Was könnte vielleicht auch jeder Einzelne dazu beitragen und damit eben auch Impulse aus der Gesellschaft liefern? Was denkst du mit Blick nach vorne, was würde deinen Beruf leichter machen und auch den Beruf aller, die sich vielleicht zukünftig überlegen, doch den Beruf der Hebamme auch auszuüben?
Ich glaube einfach, wir sollten uns viel mehr auf das Leben konzentrieren und es sollten obligatorische Sachen wie zum Beispiel Dokumentation vermindert werden, weil das nimmt im Kreißsaal unglaublich viel Zeit, dass wir einfach am Patienten, an den Frauen weniger Zeit haben. Und es wäre sehr gut, dass wir zum Beispiel für solche Fixierungen von Daten auch die Hilfestellungen haben, dass zum Beispiel mehr Leute das Kreißsaal nochmal mit Bürokauffrauen ausgestattet sind, die zum Beispiel etwas abnehmen, wenn es um Planung von irgendwelchen Terminen geht, damit wir einfach wirklich vis-à-vis, also bei den Frauen sind. Das wäre mein Wunsch. Und also, ich denke, da spreche ich für alle Hebammen.
Das glaube ich gerne, dass du im Endeffekt und ihr alle euch um euren Job, um den Kern eures Jobs kümmern könnt und alles, was Bürokratie betrifft, vielleicht sogar deutlich eingespart werden könnte oder wenn unbedingt nötig auch von anderen übernommen wird.
Das wäre unser Wunsch für Futur.
Das hört sich gut an und werden wir gerne begleiten und beobachten, ob da tatsächlich sich irgendwas hin entwickelt in den nächsten Jahren. Wie sieht es weiter noch da aus, wenn du sagst, Veränderungen und Denkweise der Mentalität deiner, ich nenne sie jetzt mal Kunden, aber du hast eben selber schon gesagt, Patienten ist das falsche Wort, Frauen. Hat sich da grundsätzlich etwas bei den Frauen verändert in den letzten Jahren? Auch Offenheit gegenüber diesen Themen oder, wenn wir jetzt Corona mal ausklammern, eher auch Sorge, die sich irgendwo verstärkt hat? Siehst du da Tendenzen, siehst du Trends oder wo läuft das aus deiner Richtung hin?
In Corona ist einiges ausgeblendet worden. Die Frauen sind ziemlich alleine gelassen worden. Und das Spektrum an Arbeit, was wir quasi in vielen, vielen Jahrzehnten erarbeitet haben und auch zu unseren Konditionen und Leistungen fixiert haben, die also Hebammengebührenkatalog nennen, Das ist leider jetzt sehr vermindert. Wir müssen wieder dahin kommen, wo wir waren. Und die Hebammen und die Frauen haben immer eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit und wirklich bilaterale Kooperation. Ja. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder, also in Bälde einfach nochmal neu, also gestartet werden kann, wie so ein Reset. Hm.
Also so ein bisschen auch Wiederkehren dieser grundlegenden Dinge, dieser Werte, die wahrscheinlich schon immer auch seit 1960, seit es den Hofstaat gibt, immer wiederkehren. Weil dieses Element der Geburt dann doch Merkmale beinhaltet, die einfach unveränderbar sind. Ne? Und ich glaube, sich immer wieder zurückzubesinnen auf das, was es eben, und das sind ja die Hauptpersonen, wirklich das Baby und die Mutter, was es für die angenehm macht.
Zentral ist Mutter und Kind und natürlich, also die Väter müssen auf jeden Fall integriert werden und wir müssen einfach in dieser Kommunikation alle zusammenarbeiten und uns einfach also mit Energie sättigen und auf jeden Fall uns einfach, ja, ich sage jetzt einfach ganz elementare Sachen, uns lieben. Hm. Uns lieben, uns umarmen und uns einfach in der Zeit auch vermissen. Wir müssen miteinander versuchen auszukommen, weil wir wirklich sehr viel voneinander lernen können. Hm. Und das ist für alle unglaubliche Bereicherung.
Ja, und das Ganze ohne große technische Hilfsmittel, sondern absolut. Einfach also, mit dem, womit wir auf die Welt kommen.
Ja.
Ein sehr schönes Bild. Und dieser Natürlichkeit, dass da eigentlich alles drin liegt. Ja, vielen Dank, Svetlana. Hast du noch irgendwie ein letztes Wort an unsere Zuhörer oder eine Botschaft, die du darüber hinaus über die Fragen, die ich gestellt habe, noch gerne loswerden würdest und raussenden würdest?
Ich wünsche allen Schwangeren erstmal also in dieser neuen Zeit Introspektion, Blick in sich hinein. Das finde ich ganz wichtig. Und eine gute Kooperation mit den Hebammen, wendet euch früh genug und spricht das mit euren Gynäkologen auch ab und lernt einfach das Wissen, das Hebammenwissen, was einfach unglaublich kostbar ist.
Da, glaube ich, habe ich auf jeden Fall einen Eindruck gerade von bekommen und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Darstellung und für dieses interessante Gespräch, gerade in ein nicht alltägliches Thema. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg und viel Kraft für deine Arbeit. Die ist unfassbar wichtig, glaube ich. Und die Hoffnung, die du hast mit dem, was sich vereinfachen könnte in den nächsten Jahren, wünsche ich dir ganz stark und all deinen Kollegen, dass sich da einiges positiv entwickelt. Deswegen Dankeschön für deine Offenheit, Dankeschön für deine Mitteilung.
Vielen herzlichen Dank und Hebammengrüße an alle.
Da schließe ich mich gerne an, auch wenn ich nicht dazu gehöre. Aber vielen, vielen Dank, Svetlana, und auch allen Zuhörern vielen Dank. Und wir wünschen alles Gute und bis zum nächsten Podcast bei Frauenquelle.
Bis in Bälde. Tschüss.